Mein Thema heute lautet: Vergiss nie Gottes Gegenwart in deiner Not. Vergiss nie Gottes Gegenwart in deiner Not. Und ich lese 2. Mose 17 in unserer Bibel auf der Seite 117 im Alten Testament. Ich lese 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin, ihre Tage reisen, wie ihnen der Herr befahl, und lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie zankten mit Mose und sprachen: Gebet uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was zanket ihr mit mir? Warum versuchet ihr den Herrn? Da aber das Volk, das selbst dürstete nach Wasser, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, dass du uns, unsere Kinder und Vieh, Durst sterben ließest? Mose schrie zum Herrn und sprach: Wie soll ich mit dem Volk tun? Es fällt nicht weit, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm: Geh vorhin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, damit du das Wasser schlugest, und gehe hin. Siehe, ich will da selbst stehen vor dir auf einem Felsen in Horeb. Da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten von Israel. Da hieß man den Ort Massa und Meriba um des Zanks willen der Kinder Israel, und dass sie den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr unter uns oder nicht? Wollen wir uns an die Situation erinnern, in der das Volk Israel war? Zuvor, circa 400 Jahre, waren sie in Ägypten. Am Ende waren sie in Ägypten gefangene Sklaven. Furchtbar litten sie unter der harten Sklavenarbeit, die ihnen die Ägypter auferlegt hatten. Sie mussten Lehmziegel herstellen und harte Feldarbeit verrichten. Und Gott sah die Not und das Leid seines Volkes, und er berief Mose, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Mit 10 Plagen zwang Gott den Pharao, sein Volk ziehen zu lassen. Bei der letzten Plage tötete Gott alle Erstgeburt der Ägypter und ihres Viehs. Das heißt, die erstgeborenen Söhne und die erstgeborenen von allem Vieh mussten in einer Nacht sterben. Und als die Ägypter die Israeliten nach ihrem Auszug wieder zurückholen wollten, ertranken alle Ägypter mit ihren Streitwagen im Roten Meer. Gott teilte das Rote Meer, sodass die Israeliten mitten durch das Rote Meer ziehen konnten. Und als die Ägypter mit ihren Streitwagen hinterherkamen, ertranken sie alle im Roten Meer. Wir lesen davon in 2. Mose 14. Gott führte sein Volk tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Das heißt, das Volk konnte jeden Augenblick sicher sein, dass sie den Weg gingen, den Gott haben wollte. Um genügend Essen zu haben, schickte Gott am Abend Wachteln, also Fleisch, und am Morgen Manna, Brot vom Himmel. Aus 4. Mose 33, Abvers 8 wissen wir, dass sie nach dem Durchzug durch das Rote Meer zuerst nach Mara kamen, dann nach Elim, dann in die Wüste Sin, dann nach Dabka, dann nach Alus und dann nach Raphidim. In Raphidim handelt unsere heutige Geschichte. Das war circa 6 Wochen nach dem Durchzug durch das Rote Meer und nach dem Untergang der Ägypter. Die vielen Wunder, die das Volk Israel in diesen Zeiten erlebt hatte, waren nicht zu fassen. Gott kämpfte für sie. Gott beseitigte alle unlösbaren Probleme durch gewaltige Wunder. Diese Generation der Israeliten hatten die größten Wunder erlebt, die man sich vorstellen konnte. Und damit beginnt unsere heutige Geschichte. Mein erster Punkt: Gott schickt sein Volk in große Not. 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin, ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Die ganze Gemeinde der Kinder Israel waren nach 2. Mose 12, 37 600.000 erwachsene Männer plus Frauen und Kinder. Das heißt, wir reden von circa 2 bis 3 Millionen Menschen, die in der Wüste Sin unterwegs waren. Und diese 2 bis 3 Millionen Menschen zogen geführt von Gottes Wolken- und Feuersäule nach Raphidim, um dort zu lagern. Aber Raphidim hatte ein sehr großes Problem. Raphidim hatte kein Wasser für die vielen Menschen und all das Vieh, das sie begleitet hatte. Das Volk, das Gott sie dort haben wollte, stand außer Frage. Denn sie zogen, steht hier, wie ihnen der Herr befahl. Gott führte sein Volk an einen Lagerplatz ohne Wasser. Dort wollte Gott sie haben. Mose war für die Wegführung nicht verantwortlich. Gott war ganz allein dafür verantwortlich. Und als das Volk in Raphidim war, da waren sie genau an dem Ort, wo Gott sie haben wollte. Wenn du ein gläubiger Christ bist, der Jesus nachfolgen will, dann hast du hier eine Situation, die dein Leben beschreibt. Gott führt uns manchmal an Orte, die uns nicht gefallen. Lesen wir einige Bibelverse, die zeigen, dass Gott immer das letzte Wort hat. Epheser 1, 11. Wird über Jesus gesprochen, der alle Dinge wirket nach dem Rat seines Willens. Jakobus 4, 15. Dafür ihr sagen solltet, so der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Hiob 1, 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Wir alle kennen Situationen, in denen uns Gott nach Raphidim geführt hat. Aber in Raphidim gibt es kein Wasser. Soweit das Auge reicht, ist karge Wildnis und Wüste in allen Himmelsrichtungen. Und aus menschlicher Sicht weißt du ganz genau, dass diese Situation zu keinem guten Ende führen wird. Das heißt, es gibt keinen menschlichen Ausweg, und diese Geschichte macht außerdem klar, dass Gott selber dich in diese Situation geführt hat. Sprüche 20, 24. Jedermanns Gänge oder Schritte kommen vom Herrn. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Wir finden diese Geschichte in der Bibel, weil Gott uns helfen will, dass wir unsere eigene Situation richtig einschätzen und richtig beurteilen können. Das war mein erster Punkt. Gott schickt sein Volk in große Not an einen Ort ohne Wasser. Mein zweiter Punkt: Gottes Volk vertraute nicht auf Gottes gute Führung. 2. Mose 17, 2, und sie zankten mit Mose und sprachen, gebet uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zanket ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Gottes Volk beschuldigte Mose. Und Gottes Volk unterstellte Gott, schädliche und böse Absichten zu haben. Sie stritten mit Mose, weil sie es nicht mehr aushielten. Sie sprachen, gebet uns Wasser, dass wir trinken. Wir können nicht mehr warten. Wir können diese Situation nicht länger ertragen. Und Mose fragte das Volk, was zanket ihr mit mir? Warum streitet ihr mit mir? Ich habe das nicht zu verantworten. Warum versucht ihr den Herrn? Warum stellt ihr Gottes Geduld auf die Probe? Wenn ihr mit mir streitet, dann streitet ihr auch mit dem lebendigen Gott. Ist euch das bewusst? 2. Mose 17, 3, da aber das Volk, das selbst dürstete nach Wasser, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, dass du uns, unsere Kinder und Vieh, Durst sterben ließest? Das ist der eigentliche Kern ihrer Anklage. Die eigentliche Frage war nicht, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Die eigentliche Frage war, warum hast du uns aus Ägypten geführt, um uns umzubringen? Sie hinterfragten nicht Gottes Zeitplan, sondern sie hinterfragten Gottes Güte und seine Absicht. Sie behaupteten nicht, dass Gott unfähig wäre, sie mit Wasser zu versorgen. Stattdessen behaupteten sie, dass Gott es gar nicht vorhatte, sie mit Wasser zu versorgen. Gott will ihnen gar nicht helfen. Gott will sie umbringen. Gott will sie vor Durst sterben lassen. Gott ist ein Mörder. Wenn Mose in Vers 2 fragt, warum versucht ihr den Herrn? Dann ist das eine sehr ernste Warnung, auch für uns Christen. Mose sagte, stellt Gottes Geduld nicht auf die Probe. Sie könnte bald erschöpft sein. Für diejenigen, die Gott nicht vertrauen wollen und ihn verachten wollen, läuft die Zeit ab. Wir wissen, wie diese Geschichte in der Wüste endet. Denn als die Israeliten später wieder gegen Gott gemurrt haben, bevor sie in das verheißene Land eingezogen waren, da war Gottes Geduld tatsächlich zu Ende. Deshalb sagt Gott in 4. Mose 14, 22 bis 23, er sagt, denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, deren soll keiner das Land sehen, dass ich ihren Vätern geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich verlästert hat. Wir verstehen vielleicht nicht alle Gründe, warum Gott uns an einen Ort ohne Wasser führt. Aber Geschichte um Geschichte in der Bibel, einschließlich dieser, vermittelt uns Gottes unmissverständliche Botschaft: Vertraue mir. Vertraue mir. Ich bin der allmächtige Gott, der zu dir steht. Die Israeliten wollten das nicht verstehen. Sie waren nicht bereit, in dieser ausweglosen Lage ihrem Gott zu vertrauen. Das war mein zweiter Punkt. Gottes Volk vertraute nicht auf Gottes gute Führung. Mein dritter Punkt, Gottes unverdiente Treue für völlig unwürdige Menschen. 2. Mose 17, 4. Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht weit, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, gehe vorhin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir. Nimm deinen Stab in deine Hand, damit du das Wasser schlugest, und geh hin, siehe, ich will daselbst stehen vor dir auf einem Fels in Horeb, da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten von Israel. Gottes Liebe, Gottes Zuwendung, Gottes Treue zu absolut unwürdigen Menschen hält an. Seine Geduld ist noch nicht zu Ende. Wie antwortet Gott auf die Frage von Mose, was soll ich mit dem Volk tun? Sie werden mich noch steinigen. Wie antwortet Gott auf diese Frage? Seine Antwort lautet, ich werde ihnen Wasser zu trinken geben. Und dann erkennen wir vier Merkmale der Antwort Gottes, die seine unfassbare Treue unterstreichen. Mein erster Gedanke, Gott handelt öffentlich. Am Anfang von Vers 5 sagte Gott, gehe vorhin vor dem Volk. Alle sollen dabei sein, wenn Gott handelt. Mose wurde öffentlich angeklagt und Mose wurde öffentlich rehabilitiert. Zweitens, Gott handelt vor anerkannten Zeugen. Gott sagt zu Mose in Vers 5, und nimm etliche Älteste von Israel mit dir. Gott wollte, dass das, was jetzt passiert, Teil ihrer Geschichte wird. Teil ihrer Lehre, Teil ihrer zukünftigen Beurteilung von ausweglosen Situationen. Drittens, dieses Wunder ist eine Fortsetzung der Wunder in Ägypten. Wir lesen Vers 5, und nimm deinen Stab in deine Hand, damit du das Wasser schlugest und geh hin. Das war das, was Mose schon vor Pharao getan hatte. 2. Mose 27, Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte, und hob den Stab auf und schlug ins Wasser, das im Strom war, vor Pharao und seinen Knechten, und alles Wasser im Strom ward in Blut verwandelt. Mose hatte vor Pharao mit einem Stab, mit einem Schlag in das Wasser des Nils in Blut verwandelt. Und Mose hat vor seinem Volk mit seinem Stab Wasser aus dem Felsen geschenkt. Das war immer noch dieselbe Gnade, dieselbe Kraft, derselbe Gott, die gleiche Treue damals wie heute. Und viertens, das Wunder der Gnade Gottes geschieht in der Gegenwart Gottes. Das ist das Beste und das Größte, was wir im Text finden. Gott sagt zu Mose in Vers 6, siehe, ich will daselbst stehen vor dir auf einem Fels in Horeb, da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Gott handelt, weil er gegenwärtig ist. Er ist bei dir, er ist mitten unter uns. Gott sagt zu Mose, ich stehe vor dir auf dem Felsen. Gott hätte das nicht tun müssen. Gott hätte auch sagen können, ich habe genug von meinen widerspenstigen Leuten. Ich habe genug, ich werde nicht länger in ihrer Mitte sein. Gott hätte dieses Wunder auch aus großer Entfernung tun können. Er hätte von vorne mit einem Blitz den Felsen spalten können, damit Wasser herauskommt. Er hätte sagen können, ich werde meine heilige Gegenwart nicht länger durch dieses sündige Volk entweihen. Aber das ist nicht das, was Gott getan hat. Stattdessen sagt Gott zu Mose, wenn du auf den Felsen schlägst, werde ich vor dem Volk auf dem Felsen stehen. Warum sollte Gott so etwas tun? Warum war die Gegenwart Gottes hier so wichtig? Weil das, was wir Menschen am meisten brauchen, ist nicht das Wasser aus dem Felsen. Das, was die Menschen am meisten brauchen, ist die Gegenwart des lebendigen Gottes in ihrem Leben. Psalm 63, 1 bis 4, ein Psalm Davids, da er war in der Wüste. Gott, du bist mein Gott. Frühe wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch verlanget nach dir in einem trockenen und dürren Lande, da kein Wasser ist. Da selbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre. Denn deine Güte ist besser denn Leben. Meine Lieben preisen dich. David sagt zu Gott, es dürstet meine Seele nach dir. David sagt, ich brauche nichts mehr in meinem Leben als deine Gegenwart und deine Nähe. Gottes Güte und seine Gegenwart ist besser als das Leben. Gottes Nähe ist wichtiger als Wasser zu trinken und am Leben zu bleiben. Gottes Nähe ist sogar wichtiger als gesund zu werden. Was macht es für einen Sinn, Abraham zu erwählen, seine Nachkommen während einer Hungersnot nach Ägypten zu führen, sie 400 Jahre später mit mächtiger Hand aus der Sklaverei zu befreien, um sie jetzt in der Wüste verdursten zu lassen? Gott sagt zwei Kapitel später, warum er das alles gemacht hat. Er sagt in 2. Mose 19,4, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe. Und wie ich euch getragen habe, auf Adlersflügeln, und habe euch zu mir gebracht. Gott hat euch getragen auf Adlersflügeln und hat euch zu mir gebracht, in meine Gegenwart. Und jetzt in der Wüste sagt Gott, ich werde mich auf den Felsen stellen, der dir Leben schenkt. Denn meine Gegenwart ist besser als Leben. Du brauchst mich 1000-mal mehr als Wasser. 1000-mal mehr als deine Gesundheit. Du glaubst, dass du Wasser in der Wüste brauchst. Du glaubst zu wissen, was wirklich wichtig ist, wenn du in Not bist. Du brauchst mich, sagt der lebendige Gott. Du brauchst mich 1000-mal mehr als Wasser. Du brauchst mich, warum brauchst du mich? Ich bin größer als alles, was dir auf dieser Welt begegnen kann. Ich bin mit dir und ich werde dich versorgen. Deshalb fliehe zu mir. Ich bin alles für dich. Ich habe alles, was du brauchst. Das war der dritte Punkt. Gottes unverdiente Treue für völlig unwürdige Menschen geht weiter. Seine Geduld ist noch nicht zu Ende. Dann viertens, zweifle nicht an Gottes rettender Gegenwart. 2. Mose 17,7. Da hieß man den Ort Massa, das heißt Versuchung, und Meriba, das heißt Zank, um des Zanks willen der Kinder Israel, dass sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Man hieß den Ort, an dem das geschehen war, Massa und Meriba. Das ist Versuchung und Zank. Man hieß den Ort nicht Wasser aus dem Felsen oder Gott ist treu oder Gottes überreiche Gnade für große Sünder. Mose war es wichtig mit der Bezeichnung des Ortes, den Zweifel an Gottes rettender Gegenwart festzuhalten. Massa und Meriba reden vom Versagen im Vertrauen auf die Gegenwart Gottes. Diese Geschichte hatte kein Happy End. Es gab keine Umkehr, es gab keinen neu erwachten Glauben im Volk Israel. Es gab nicht einmal Wasser, sondern nur das Versprechen von Wasser. In der Mitte von Vers 6 heißt es, dass das Volk trinken wird. Zweifellos kam das Wasser und zweifellos tranken die Menschen. Doch davon spricht unser Text nicht mehr. Stattdessen geht es darum, uns alle an unser Vertrauen, an unser Versagen im Vertrauen auf Gottes Gegenwart zu erinnern. Darum geht es. Das ist der wichtigste Punkt in der Geschichte. Am Ende von Vers 2 fragte Mose das Volk, was zanket ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Und damit endet auch die Geschichte. Massa und Meriba erinnern an den Streit und die Versuchung im Angesicht großer Not. Und dann endet Vers 7 mit der Frage, ist der Herr unter uns oder nicht? Das ist die Frage. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Unser Herr Jesus Christus ist das größte Geschenk, das wir Christen bekommen haben. Sein Geist ist in uns. Seine Gegenwart sorgen dafür, dass Jesus immer in uns ist, immer bei uns ist. Das Wissen um Gottes Gegenwart und seine Nähe bekämpft der Satan mit allen Mitteln in unserem Leben. Deshalb sagte das Volk Israel, wir wissen nicht einmal, ob Gott hier ist oder ob er vorhat, uns zu töten. Und Gott sagte ihnen am Anfang von Vers 6, siehe, ich will da selbst stehen vor dir auf einem Fels. Und dann kam Wasser aus dem Felsen. Lass mich zusammenfassen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Massa und Meriba, Versuchung und Zank im Angesicht großer Not sind ein großes Problem für uns alle. Stellen wir nicht die Frage, ist der Herr unter uns oder nicht? Das ist die Frage Satans. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben steht felsenfest. Und unser Herr ist größer als alles. Hast du das verstanden? Unser Herr ist der allmächtige Gott. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Unser Herr steht immer zu uns. Deshalb frage nicht, ist der Herr unter uns oder nicht? Mach das nicht. Über Massa und Meriba redet auch Psalm 95, Vers 6 bis 9. Kommt, lasset uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, da mich eure Väter versuchten, fühleten und sahen mein Werk. Deshalb frage dich nicht, ist der Herr unter uns oder nicht, mach das nicht. Gottes Gegenwart mit seinen Kindern steht immer außer Zweifel, egal durch welche Not wir gehen. Gottes Gegenwart ist wie ein Fels, der allen Stürmen standhält. Hebräer 3, 7 bis 8. Auch dort wird auf 2. Mose 17 Bezug genommen. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute so hören wird er seine Stimme, so verstocket euer Herz nicht, als geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Wenn du in Not bist, wenn du versucht wirst, wenn du dein Leben nicht mehr verstehst, wenn du am Verdursten bist, dann rechne fest mit der Gegenwart Gottes. Er wird dir helfen. Frage dich nicht, ist der Herr unter uns oder nicht. Mach das nicht. Gottes Gegenwart zu seinen Kindern steht felsenfest. Das Versagen Israels, Gott in der Wüste zu vertrauen, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und die Botschaft an uns alle lautet, wenn Gott dich an einen Ort ohne Wasser führt, wenn du ringsum Wüste siehst und keinen Ausweg kennst, dann stelle Gott nicht in Frage. Vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er dich in der Wüste geführt hat und vertraue ihm, dass er dich auch wieder herausführen wird. Er hat dich an den Ort ohne Wasser geleitet, wo es nur Felsen gibt. Aber Gott selbst wird sich auf diesen Felsen stellen. Gott selber wird dir helfen und Gott selber wird dir deine Quelle der Kraft und des Lebens sein. Für viele von uns ist das größte Hindernis für eine freudige Zuversicht in großer Not nicht die Frage, ob Gott uns retten kann. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist die Frage, ob er auch wirklich es bei uns tun will. Das größte Hindernis für den Glauben, dass Gott uns hilft, ist unsere eigene Sündhaftigkeit. Denn wie kann Gott so tun, als hätte mein Unglaube und meine Verachtung seiner Größe und seines Namens keine Konsequenzen? In aller meiner Verzweiflung in der Wüste habe ich den Namen des Herrn oft verachtet. Wird Gott damit leben, dass ich seinen Namen herabgewürdigt habe? Wird er meine Sünde einfach unter den Teppich des Universums kehren? Wie kann ich als sündiger Mensch jemals von einem gerechten und heiligen Gott gerettet werden? Diese Frage ist die zentralste Frage der ganzen Menschheit. Und diese Frage wird in der Bibel in aller Klarheit beantwortet. Paulus sagt in Römer 3, 23 bis 24, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Das heißt, wir alle sind die gleichen Sünder. Wir alle haben kein Recht auf Erlösung und Vergebung. Nur Jesus und sein Blut machen uns rein von aller Sünde. Nur der Tod Jesu am Kreuz machen uns ohne Verdienst gerecht. Nur das Blut Jesu kann für unsere Sünde bezahlen. Kolosser 1, 14, an welchem, nämlich Jesus, wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Keine Sünde wird jemals übergangen. Keine einzige Sünde wird jemals unter den Tisch gekehrt. Jede Sünde in unserem Leben muss bezahlt werden. Und es gibt nur zwei Orte, an denen man deine Sünde bezahlen kann. Deine Sünde wird entweder in der Hölle oder am Kreuz bezahlt. Das sind die einzigen zwei Orte. Keine Ablehnung der Wahrheit des Wortes Gottes, keine Prüfung von Gottes Geduld durch unsere Sünde bleibt jemals ungestraft. Nur wenn du über deiner Sünde Buße getan hast, Jesus im Glauben als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, dann bezahlt Jesus deine Sünde am Kreuz. So hat er es 100-mal in seinem Wort erklärt. Gottes Barmherzigkeit ist einzig und allein dem Blut Jesu zu verdanken. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du sein Kind. Wenn du ihn nicht angenommen hast, weil du zu stolz warst, deine Sünde zuzugeben, dann bezahlst du deine Sünde selber für alle Ewigkeit in der Hölle. Deshalb kann nur der Mensch in großer Not eine große Zuversicht haben, der ein Kind Gottes geworden ist. Und er kann sicher wissen, was Paulus in Römer 8, Vers 38 bis 39 gesagt hat. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Niemand, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Lieber Christ, speicher das endlich bei dir ab. Auch deine Sünde nicht. Jesus hat mit seinem teuren Blut alles bezahlt. Die Strafe für unsere Sünde liegt für immer auf Jesus. Er hat es doch selber in seinem Wort gesagt. Und wenn du in Not bist, wenn du versucht wirst, wenn du dein Leben nicht mehr verstehst, wenn du am Verdursten bist, dann sei dir gewiss, Gott ist bei dir. Rechne mit seiner Gegenwart. Er wird dir helfen. Das steht außer Frage, ganz sicher. Gott hat dich vielleicht in eine Wüste geführt. Er wird dich wieder herausführen. Das macht er bei uns allen so. Und wenn es keine menschliche Hoffnung mehr gibt, was machst du dann? Vertraue ihm. Vertraue ihm. Er wird dir helfen. Römer 8, 31 bis 32. Was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag dann wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, was du brauchst, wurde mit dem Blut Jesu bezahlt. Aber der größte Gewinn, das größte Geschenk, ist Jesus selber zu haben. Hier. Er ist unsere Freude. In der Wüste. Er ist unsere Freude für alle Ewigkeit. Wer Jesus gehört, ist für immer sein Eigentum. Er wird für immer begleitet von Gottes Gegenwart und seiner Liebe. Lassen wir uns diese Überzeugung nicht nehmen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass deine Liebe unfassbar groß ist. Sie hängt tatsächlich nicht von unserem Leben ohne Sünde ab. Es ist alles deine Gnade und Liebe. Du hast uns fest versprochen, alle Sünde liegt auf dir. Du hast uns fest versprochen, dass du uns nie im Stich lässt. Du hast uns fest versprochen, dass wir bei dir im Himmel ankommen werden. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Wir danken dir für deine ewige Erlösung, für dein vergossenes Blut und dass wir uns immer sicher sein können, du bist bei uns. In Jesu Namen. Amen.